Politiker, Mediziner, Wirtschaftsführer, Geschäftsleute, Pädagogen, Sozialarbeiter, selbstständige Familienväter, junge, alte Menschen, einzelne Menschen, alle fragen sich, wie kommen wir durch die jetzige Zeit, durch die Corona-Zeit? Politiker bewegt die Frage, wie halten wir unser Volk zusammen? Die Mediziner fragen, wie weit müssen wir gehen mit den Aktionen, Abstand, Hygiene, Einschränkung, Entwicklung, Impfstoff? Wirtschaftsführer machen sich Sorgen um den Einbruch des Bruttosozialproduktes. Steuerleute und Fachleute, reichen die Gelder, werden die Schulden nicht zu hoch? Pädagogen, Sozialarbeiter fragen, wie geht's den Kindern? Wie geht's den Senioren in den Seniorenheimen? Familien fragen, wie geht's Opa und Oma, wenn die Kinder eingeschränkt nur kommen dürfen, Enkel? Ja, jeder bis hin zu uns fragt, wie kommen wir da durch? Das ist auch eine Frage für die Gemeinde. Wie kommen wir durch diese Zeit durch? Denn der augenblickliche Lockdown mit 4 Wochen, das ist jedem klar, das ist nicht die Lösung. Das wird uns erhalten bleiben. Auf dem Weg hierher habe ich gerade die Nachricht gehört, dass unser Bundeswirtschaftsminister sagt, das wird uns noch jahrelang bedrängen. Ja, und wie ist es mit der Gemeinde? Wie ist es mit uns? Ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, ist doch die Frage da. Wie geht es denn weiter, der eingeschränkte Gottesdienst, so viele leere Plätze, wenn das alles zu Ende geht, füllt sich das wieder? Haben sich die Reihen gelichtet? Hat der Individualismus der Einzelnen, der ja in diesem ganzen Geschehen sich weiter ausprägt, dazu geführt, dass sich jeder irgendwo seinen Weg in die Unverbindlichkeit sucht? Es ist ja nicht nur unsere Gemeinde, eine mittlere Gemeinde. Ich hörte von einer Gemeinde in unserem Bund, 800 Mitglieder, gerade ein neues, großes Gemeindehaus gebaut. Ja, und dann sagte der Pastor, es ist deprimierend. Die Fülle der leeren Plätze. Hin und her, wo ich mit Verantwortlichen spreche, ist diese Frage da. Und da möchte ich uns heute Morgen ein Wort unseres Herrn Jesus Christus zusprechen, das weit über unsere Situation hinausreicht, uns aber Orientierung, uns Ausrichtung, uns Mut und Kraft und Perspektive schenkt. In Matthäus 16, 18b lesen wir die bekannte Aussage. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Ich wiederhole, weil wir das so oft gehört haben, rauscht das vorbei. Jesus Christus spricht. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Um zu verstehen, worum es dabei geht, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, was meint denn Jesus, was er bauen will? Spricht er davon, dass er eine neue Religion gründen will? Nein. Spricht er davon, dass er irgendwie eine neue Ideologie und Weltanschauung etablieren will? Nein. Spricht er denn davon, dass er eine Kirche irgendwelcher Struktur und divergierender Glaubensüberzeugung ganz eng oder ganz weit gründen will? Nein. Spricht er davon, dass es viele kleine Einzelgrüppchen geben wird, die nichts voneinander wissen und jeder vor sich hinwurschtelt? Nein. Und ich könnte fortfahren mit all den Vorschlägen, die uns so ins Bewusstsein kommen, müsste jeden mit einem klaren Nein beantworten. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Gemeinde ist ein ewiger Gedanke Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden. Johannes schreibt im Evangelium in dem weiteren bekannten Vers, so sehr hat Gott die Welt, die Menschheit geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, der sich ihm zuwendet, hingibt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Paulus sagt den Ältesten, den Verantwortlichen der Gemeinde zu Ephesus, er Abschied nimmt. Gott hat sich die Gemeinde mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Wer da nur eine Spur von begreift, dem stockt der Atem. Der spürt auf einmal irgendwie, reiten wir auf einem ganz großen Missverständnis rum, was Gemeinde betrifft. Da denkt man, Leute, die zusammensitzen, Leute, die unterschiedliche Meinungen haben, Leute, die kommen und gehen und all diese Dinge, was einem da dann im Kopf so rumgeht, bis das ganze Wollknäuel sich verknotet hat und keiner weiß, wo der Faden aufhört und anfängt. Nein, ich will meine Gemeinde bauen. Der Begriff heißt die Herausgerufenen. Aus der Gesamtheit der Menschheit, die verloren von Gott getrennt ist. Jesus ist gekommen, zu rufen, zu suchen, um durch sein Leben, Leiden und Sterben Menschen wieder zu Gott zurückzuführen. Durch ihn, er ist die Tür, er ist der Weg. Und alle, die in diesem Prozess einbezogen sind, das ist die Summe dessen, was Gemeinde ist. Das ist die Gesamtgemeinde durch 2000 Jahre bis heute aller Nationen, Völker, Sprachen und Stämme, wie es in der Offenbarung heißt. Wenn ich darüber nachdenke, dann setzt was bei mir auch aus. Und ich muss immer wieder sagen, Gott, da komme ich irgendwie nicht mit, hör auf. Und trotzdem stellt sich dieser Begriff auch im ganz kleinen Lokalen dar, wie unsere Gemeinde es ist und wie es sie millionenfach auf dieser Erde gibt. Auch das sprengt wieder meinen Horizont. Aber Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Vergesst nicht, die Bibel sagt, Gott hat alles durch den Sohn durch Jesus geschaffen. Alles durch ihn. Alles aus ihm und alles zu ihm. Jesus, der sein Leben gegeben hat, der am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat, der sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das Neue Testament verwendet diesen Ausdruck 115 Mal. Das ist ein zentraler Begriff. Und dieses Bauen der Gemeinde wird uns gezeigt in einer vierfachen Funktion, was Jesus ist und wie er das tut. Er baut seine Gemeinde, er versorgt seine Gemeinde, er leitet seine Gemeinde. Und er führt seine Gemeinde zum Ziel. Er baut seine Gemeinde. Nun, das ist ein sehr handfestes Bild. Bauen. Wer den ganzen Kontext liest, der merkt, da ist das Thema Fels und Stein und Petrus und diese ganzen Wortspiele. Die Zeit erlaubt das nicht, das heute Morgen jetzt alles aufzudröseln. Aber derselbe Petrus sagt später, lasst auch ihr euch als lebendige Steine auferbauen. Auch halt so wie ich. Ich bin der erste Baustein, der lebendig geworden ist durch die Erkenntnis, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und er das Heil bringt. Du und ich, wir sind lebendige Bausteine der Gemeinde Jesu des Tempels Gottes. Nun, ein Stein ist noch kein Tempel. Stimmen wir alle zu. Ein Haufen Steine sind auch noch kein Tempel. Stimmen wir auch zu. Sondern erst ein geordneter Prozess von Planung, Umsetzung und Zielführung führt dazu. Und genau in diese Zielrichtung ist unser Herr Jesus Christus in seiner Gemeinde durch die ganze 2000-jährige Geschichte bis heute und durch die ganze Welt heute mit 7,5 Milliarden Menschen. Er baut seine Gemeinde. Und wenn du dich gerade so geknickt fühlst und innerlich eher als Sandkorn empfindest, als als Baustein, dann möchte ich dir sagen, in den Augen Gottes zählst du sehr, sehr viel mehr, als du meinst. Und übrigens, der andere, den du siehst und wo du sagst, mit dem ist ja gar nichts los, der zählt als Baustein ebenso viel in den Augen Gottes. Und dieser Blick, der lässt uns schon wieder Hoffnung schöpfen, dass er seine Gemeinde baut. Das heißt, die Hauptarbeit macht Jesus Christus. Wir sprechen von Gemeindemitarbeitern, von Arbeitern im Reiche Gottes. Gut, wir sind dabei, aber wir sind nicht die Hauptsache. Jesus ist der, der die Hauptarbeit leistet. Und er ist es, der an uns arbeitet, mit uns und uns zusammenfügt. Der zweite Gesichtspunkt. Unter dieser Aussage, ich will meine Gemeinde bauen, das ist, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, ein ganz anderes Bild. Da hatten wir ein mechanisches Bild, jetzt bekommen wir ein biologisch lebendiges Bild. Jetzt bekommen wir ein Bild, wo Lebenssäfte und Kräfte fließen aus einem Weinstock. Und das führt zu dem geheimnisvollen Prozess, dass da Reben wachsen am Weinstock. Das Geheimnis hat bis heute noch keiner geklärt. Weder ein Evolutionsbiologe, noch irgendein Molekularbiologe, noch ein Winzer und sei es auf irgendeinem Elite-Weingut. Das Geheimnis des Lebens. Und Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, von mir habt ihr Leben, von mir fließt euch die Kraft und all dir das zu, was ihr braucht, damit sich diese Dinge entfalten können. Ach, da atme ich direkt auf, weil ich mich oft so fühle wie so ein platter Fahrradreifen. Ich fahre ja viel Fahrrad. Und irgendwo bin ich in Dorn reingefahren. Ich sollte mal flicken, aber mir ist das irgendwie so, pumpe ich dann jedes Mal nach und denke dann, hey, so ist es auch bei uns, dass wir wieder spüren. Das ist Kraft. Er lässt uns das zuströmen. Und wisst ihr, das Ganze ist ganz unspektakulär. Da braucht es keine Superkonferenz mit Fahnen schwingen und wer weiß, was alles, was sich so eingenistet hat ins Christentum, wo man meint, das ist es. Nee, geht mal ein Weinberg, setzt euch hin, das ist ganz still, wenn ich die Vögel singen und die Bienen da unterwegs sind, weil sie die Blüten befruchten. Ganz still. Aber Lebenskräfte. Ich habe einen lieben Freund in der Schweiz. Wir durften als Familie in seinem Weinberg schon über viele Jahre Urlaub machen. Und er sagte mir, weißt du, Richard, dieser Saft, der hat Kräfte. Wenn die Reben wachsen, die sprengen Drahtringe und anderes mehr. Ich gedacht, komisch, das ist doch so eigentlich weich. Nein, er sagte, diese osmotischen Kräfte, so heißt der Fachausdruck da, das besagt aber nichts, dass da was erklärt wird. Das ist so. Christus, der Weinstock, und dir fließt es zu. Wisst ihr, da möchte ich sagen, hör doch auf zu betteln und zu bitteln, dass der Herr dir doch bitte ein paar Tröpfchen seiner Gnade schenken möchte. Wisst ihr, du verunehrst ihn dadurch. Nimm doch einfach diesen Segen für dich auf. Da denke ich, da hat ein Pastor eine alte Frau besucht, die hatte sich bekehrt und lebte einsam auf einem Dorf und konnte nicht in die Gemeinde kommen. Hin und wieder hat er sie besucht. Und da saß sie auf der Gartenbank und er sagte, wie geht es dir? Gut. Ja, was heißt das? Ich sitze hier und lasse mich von Gott segnen, sagte sie. Oh, da habe ich innegehalten. Gedacht, irgendwie habe ich diese Lektion manchmal versäumt und wenn ja, dann anschließend vergessen. Der Herr baut seine Gemeinde, indem er zuströmt und zufließen lässt, auch denen, die nicht in die Gemeinde kommen können. Die Kranken, die Hochrisikopatienten, die Senioren im Altenheim und all den anderen. Er baut seine Gemeinde. Er lässt ihnen Leben zuströmen. Ich muss weitergehen. Und ein drittes Bild hat jetzt wieder eine andere Richtung. Christus das Haupt, wir der Leib. Oh, das macht einem fast Kopfweh, darüber nachzudenken. Er das Haupt. Die Mediziner sagen uns, von dort oben kommen dann all die Impulse. Nicht nur die krausen Gedanken und die Träume, sondern all die Impulse, die dann die einzelnen Gelenke und Funktionen unseres Leibes da zu einem Gesamtgeschehen unseres Lebens zusammenzufügen. Wir sind Glieder eines Leibes. Wir gehören zusammen. Ja, aber der und die. Aber wir sind alle miteinander an dem Haupt und werden von diesem Haupt geleitet. Natürlich bekommt der kleine Finger andere Signale als mein Augenlid. Natürlich bekommt das Knie andere Signale als mein Schulterblatt. Und diese ganzen unterschiedlichen Signale ergeben ein Gesamtbild. Und das wird uns erst deutlich, wenn im Alter die Dinge nicht mehr ganz so laufen, wenn man sich beim Aufrichten erst so in den Rücken wieder gerade machen muss und all dieses, wenn ich dann daran denke, lieber Herr, von dir, dem Haupt, kommen all diese Impulse, die den Gesamtleib der Gemeinde zu dem machen, was du willst. Und ein letztes Bild. Er ist der Hirte seiner Herde. Jesus redet durch diese Bilder, weil er weiß, wir leben unser Leben nicht abstrakt, als würden wir alle theoretische Physik studieren. Wir leben unser Leben im Alltag, wir leben unser Leben in Bildern und Begriffen, die wir füllen, die wir verstehen oder nicht verstehen, aber besser ist, wenn wir sie verstehen. Und so sagt er, ich bin der gute Hirte, ihr seid meine Herde, ich gehe vor euch her, ich führe euch Wege, die gut sind, auf grüne Weiden und zu frischem Wasser, alles Bilder, wo wir Schwierigkeiten haben. Wir kennen bestenfalls noch Parkplatzwächter bei großen Veranstaltungen, aber was Hirten sind, haben wir keine Ahnung mehr davon. wäre mal wieder nötig, Urlaub auf dem Land zu machen. Vielleicht füllt das die Lücken, dass wir die Dinge besser verstehen. Er ist auch bei uns, wenn wir durch das finstere Tal gehen. Ja, das gehört dazu, da kommen wir gleich dazu. Sein Stecken und Stab leiten mich. Und selbst wenn Feinde kommen, dann versorgt er mich. Welch ein nachdrückliches Ringen von Seiten Jesu und von Seiten Gottes darum, dass wir begreifen, was es heißt. Er baut seine Gemeinde. In der Gesamtgemeinde, der Universalgemeinde, aber auch in der Lokalgemeinde und unserer Gemeinde. Immer wenn mich so Bedenken beschleichen, dann erinnere ich mich an diese Aussagen Jesu. Aber jetzt wird es sehr, sehr konkret, und diese zweite Aussage, die überlesen wir oft oder missverstehen sie oder haben überhaupt keinen Zugang dazu. Jesus sagt, diese Gemeinde, die er baut, die er versorgt, diese Gemeinde, die er leitet und diese Gemeinde, die er wie ein Hirte hirtet mit all den Dingen, die dazugehören, damit wir zu dem Ziel kommen, letztendlich bei ihm in der Ewigkeit zu sein. Und die Bibel sagt, die Engel werden staunen, wenn die Gemeinde vollendet dort steht. Und die Offenbarung zeigt uns die vollendete Gemeinde vom Thron Gottes. Da werden alle Engel mit ihren ewigen Lobgesängen schweigen müssen. Denn was wissen die Engel von Gnade? Was wissen die Engel von der Durchhilfe in all den Situationen, durch die die Gemeinde gegangen ist? Aber Jesus sagt, diese Gemeinde, die geht durch Prüfungszeiten. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Hier haben wir gleich mehrere Begriffe vor uns, wo wir sagen, hey, was meint das? Pforten, Totenreich, überwältigen. Jesus spricht das ja in Caesarea Philippi. Das ist nördlich vom See Genezareth. Das ist am Abhang des Libanongebirges, dort im Quellgebiet des Jordans. Da hatte Herodes Philippus, einer der Nachkommen von Herodes dem Großen, hatte eine Stadt gegründet, Caesarea, die Kaiserliche. Diese Stadt gab es bereits am Mittelmeer. Und so nannte er sie dort, dass Caesarea, die kaiserliche Stadt, die Philippus gebaut hat. Und wir wissen, wenn wir dort die Geografie uns anschauen und die Geschichte, oberhalb dieser Stadt, da sind bis heute noch Ruinen einer gewaltigen Festungsanlage. Da haben in allen Zeiten Leute gebaut und Philippus um diese Zeit auch, später haben die Kreuzfahrer noch angebaut und andere. Als Jesus diese Aussage sagte, die Pforten, die Tore des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. In dem Begriff überwältigen steckt auch der Grundgedanke, eine Festung, die Macht hat, die nicht erobert werden kann. Soll und wird. Nun, dieser Begriff muss in zwei Richtungen verstanden werden. Einmal die Gemeinde bedrohend und ein anderer Mal die Gemeinde beschreibend in dem, wie sie bestehen wird. Und als Jesus diese Worte sprach, schaute er auf, schaute seine Jünger an und sagte, die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Alle militärische Macht, die jemals eingesetzt werden wird, alle staatlichen Macht mit Geheimpolizei, mit wer weiß welchen Dingen, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und wenn wir durch die Kirchengeschichte, durch 2 Jahrtausende gehen, dann sehen wir, was ist aufgeboten worden, die Gemeinde Jesu zu liquidieren, auszulöschen, nur noch eine Fußnote der Geschichte bleiben lassend. Nein, es ist nicht gelungen. Die Herrscher, die Ideologen, die Tyrannen haben es nicht vermocht, die Gemeinde Jesu zu überwältigen. Ist doch gar nicht so lange her. Da hat in Albanien der dortige kommunistische Herrscher proklamiert, der erste atheistische Staat dieser Erde. Kein Christ, keine andere Religion mehr. Und wenn ich jetzt von meinem lieben alten Bekannten Arnold Geiger höre, was in Albanien geschieht, wie Gemeinde Jesu wächst, wie dort diese Gemeinde gesellschaftlich relevant ist. Ach, dann ist nicht nur ein Aufatmen da, da ist eine tiefe Freude da, dass das wahr ist. Ich will euch kein Kirchengeschichtsseminar geben, aber die Gemeinde Jesu hat vom ersten Jahrhundert durch alle Jahrhunderte Verfolgung, Bedrängnis, Gewalt und Schrecken durchleiden müssen, aber sie ist nicht untergegangen. Sollte diese Gemeinde durch die Bedrängnisse heute untergehen? Nein. Meine Frau und ich, wir schauen sonntagabends immer die Sendung auf Bibel TV, Stimme der Verfolgten. Gebe ich euch mal einen Tipp, schaut mal rein. Das wird uns ein bisschen aus unserer gemütlichen christlichen Sofa-Haltung rausbringen und merken, Gemeinde Jesu wird bedrängt. Als Paulus Abschied nimmt von den Ältesten, da sagt er, der Geist bezeugt mir, dass reißende Wölfe kommen werden und die Gemeinde angreifen. Aber Jesus sagt, sie wird nicht überwältigt werden. Das ist weder durch die Inquisition geschehen, das ist weder durch den Siegeszug des Islam geschehen, das ist weder in China geschehen durch Mao Zedong noch sonst irgendwo bis heute. Ist die Gemeinde Jesu nicht von dieser Festung überwältigt worden, sondern ist selber eine Festung geblieben. Da das Ganze ja die Summe der Teile ist, und die Teile, das sind du und ich und all die anderen Christen, müssen wir daraus folgern, wenn die Gesamtgemeinde nicht überwunden werden soll, dann auch ich und du. Lass dich nicht beeindrucken, denn auf der anderen Seite, was erleben wir denn heute als Widerstand? Wenn wir im Restaurant beten, werden wir komisch angeschaut. Und wenn wir irgendwo mal von Gott reden, dann gilt das als political incorrect und so weiter. Das ist ja alles nichts. Andere haben einen höheren Preis zu zahlen. Aber Jesus sagt, die Gemeinde wird nicht überwältigt. Sie wird Sieger bleiben. Sie ist eine Festung, weil ich darin stehe. Ein zweiter Gedanke spielt mit. Hier heißt es, die Pforten, die Tore des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Tor, Tür, Portas im Lateinischen, Pforte haben wir abgeleitet. Das war im Altertum der Inbegriff für den Sitz der Leitung der Regierung. Da im Tor, das war so ein Platz dahinter, da saßen die Alten, die Weisen, die für die Stadt, für den Ort das Beste ersonnen haben, um dann die politischen Weichen zu stellen. Da, wurden die ideologischen, da wurden die geistigen Dinge entschieden. Interessant ist, dass ja, solange das Osmanische Reich bestand, nannte man den Regierungssitz Hohe Pforte, knüpft nahtlos an diesen Bereich. Und nun sagt Paulus dasselbe, den Ältesten der Gemeinde zu Ephesus, er Abschied nimmt. Er sagt, es werden nicht nur reißende Wölfe kommen, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die irreführende Lehren verbreiten werden, um die Menschen hinter sich herzuziehen. Brüder und Schwestern, Verfolgung ist schrecklich, aber da sind die Fronten klar. Verführung ist schrecklicher, denn da geschieht die Irreführung, die letztlich am Ziel vorbeiführt. Und ich könnte wiederum ein Kirchengeschichtsseminar anbieten über die unendliche Kette der Irrtümer aus dem Christentum selber heraus entstanden, die am Ziel vorbeiführt und letztlich weiter zu all den Philosophien und Ideologien bis hin zum Materialismus und Evolution und was alles. Wie oft ist die Gemeinde auch davon bedrängt worden? Welch traurige Zeiten hat da die Gemeinde durchstehen müssen. Aber die Gemeinde ist nicht untergegangen. Gott hat immer wieder neu Licht ins Dunkel geschenkt, hat immer wieder neu die Richtung klargelegt. Ob wir jetzt an die Reformation denken, ob wir an mittelalterliche Erweckungsbewegungen denken, ob wir an die Erweckung der Neuzeit denken, wo all die biblischen Wahrheiten der Gemeinde, der Wiederkunft Jesu wieder entdeckt wurden. Das Ganze ist ja höchst interessant und ermutigend. Die Tore, die geistlichen Fäden, die da gezogen werden, das ideologische Klima auch unserer Zeit. Darin durchleben wir jetzt die Hauptgefahr für die Gemeinde. Der heilige Individualismus. Jeder kann doch, wie er will, führt letztlich zur Auflösung aller Werte und göttlicher Ordnungen. Aber Jesus sagt, die Tore, der Ratschluss, all dieser Leute, und letztlich steht da einer dahinter, der Vater der Lüge ist. Der Teufel, ja, da darf man ja heute nicht drüber reden, dann gilt man doch als mittelalterlich und völlig out. Ja, aber ich habe mal einem Bekannten gesagt, der sagt, den Teufel, den gibt's nicht. Ich gesagt, Jürgen, dann erklär mir mal, wer seine Arbeit macht. Dann schaute er mich lange an. Er war ja ein denkfähiger Mann. Und sagte, Richard, du hast eigentlich recht. Es gibt überhaupt keine Erklärung für all die Dinge, die dahinter stehen. Warum ist denn so viel Böses, alle wollen das Gute? Warum geht denn so viel schief, wenn alle das Richtige wollen? Und warum ist denn all dieses so, wie es ist? Ja, er ist der Vater der Lüge. Und die Lüge hat immer nur ein Ziel, die Wahrheit in Frage zu stellen, die Wahrheit beiseite zu schieben. Heute nennt man das ja alternative Fakten. Das ist ein genialer Trick des Teufels. Das ist nicht nur ein interessantes Wortspiel. Und das müssen wir nicht nur Trump anhängen, da hantieren so viele Leute mit rum. Aber Jesus sagt, die Gemeinde, meine Gemeinde, er spricht nicht von irgendwie einem christlichen Abendland und christlicher Kirche und jüdisch-christlichen Werten. Und wenn ich das alles schon höre, ach, dann, naja gut, man muss gut erlöst sein, um in solchen Zeiten zu leben. Nein, Jesus sagt, seine Gemeinde wird nicht überwältigt werden. Und da du und ich Glieder dieser Gemeinde sind, werden wir auch davon nicht überwältigt. auch von den Zeitströmungen und von diesen Dingen, wenn wir an ihm bleiben. Und nun ein letzter, das Ganze zusammenfassend und bis zu einer Tiefe vordringend, die erschreckend ist. Die Pforten des Hades, so steht es im Griechischen, des Totenreiches. Der Tod ist endgültig, obwohl wir ihn gern alle rückgängig machen wollten. Einige lassen sich ja einfrieren, mit Hoffnung, dass sie irgendwann, wenn sie aufgetaut werden, dann wieder regeneriert werden können. Oder was gibt es da alles? Lebensverlängernde, todesverhindernde Mittelchen und Maßnahmen und so weiter. Das wäre der beste Verkaufsschlager, den es gibt. Aber schlicht ist, Fakt ist, alle sterben. Und der Tod hat etwas Endgültiges und das Hineingehen in ein Jenseits, das die Bibel Totenreich nennt. Das ist noch nicht der endgültige Strafort der Hölle. Das ist so in etwa der Warteraum auf das Gericht Gottes. Aber von da ist noch keiner zurückgekommen. Und die Gemeinde Jesu erlebt das auch. Trotz aller Bezeugung von Krankenheilung sterben auch Christen. Habt ihr schon mitbekommen? Ja, an der Gesundheit ist bis heute noch keiner gestorben. Sondern an Krankheit, Schwäche, an Geschehnisse durch Krieg, Unfall oder anderes. Der Tod hat irgendwie etwas Endgültiges. Keiner wiedergekommen? Doch, einer! Jesus Christus, von dem Petrus in der Pfingstpredigt sagt, denn der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist zurückgekommen. Er hat diese Grenze aufgelöst. Und somit ist diese Aussage ein einziges Zeugnis der Auferstehungshoffnung. Und schaut, das ist das Großartige der Gemeinde. Wisst ihr, sonst wären wir nur ein ganz pietätvoller Verein, der all unserer christlichen Vorfahren gedenkt. Nette Leute, gut, dass sie gelebt haben. Schade, dass sie heute nicht mehr sind. Aber Gemeinde Jesu ist mehr als ein Pietätverein, sondern das Bewusstsein, diese alle, die sind Gemeinde Jesu. Und der Hebräerbrief sagt, weil uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen wir wegblicken von all den Dingen, die uns jetzt hier gefangen nehmen wollen. Wegblicken auf Jesus steht eigentlich. Interessante grammatische Konstruktion hier im Grundtext. Die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwinden, auch wenn aus unserer Mitte Geschwister an Corona sterben sollten. Hat mich beschäftigt, dass im Mühlhaus in Frankreich in einer Gebets- und Fastenzeit Corona sich ausgebreitet hat. 26 der Geschwister, die zum Beten und Fasten zusammen waren, sind gestorben. Die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Nicht überwältigen, sondern wir haben eine Hoffnung. Und so möchte ich uns Mut machen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, festhalten an ihm und uns halten von ihm, denn er baut seine Gemeinde weltweit, zu allen Zeiten und auch hier in Darmstadt und wo immer jetzt Leute, die die Live-Übertragung jetzt miterleben sind und wo sie sich sonst orientieren, wenn sie zu Jesus gehören, dürfen sie eine lebendige Hoffnung haben. Ich wiederhole, unser Herr, der auferstandene Gottessohn Jesus Christus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten, die Tore des Totenreiches, selbst endgültiger Dinge, werden die Gemeinde Jesu nicht überwältigen, nicht überwinden, denn die Gemeinde wird überwinden in dieser Zeit. Die Gemeinde wird überwinden, auch Bedrängnis, Not, Krankheit. Und die Gemeinde wird auch diese, wenn auch bedrückende, aber relativ leichte Zeit im Verhältnis zu dem, was viele unserer Brüder und Schwestern weltweit mit durchleben müssen. Also, lauft nicht rum wie eine Primel, die kein Wasser mehr hat. Geht nicht durchs Leben und schaut nur auf eure Fußspitzen. Geht nicht durchs Leben und nörgelt an euch und anderen rum. Geht nicht durchs Leben und äußert all die Bedenken auch mit der Gemeinde über diese und jene und andere, sondern haltet fest, bezeugt es. Jesus Christus baut seine Gemeinde und nichts kann und wird sie überwinden. Und weil wir Glieder seiner Gemeinde sind, gilt das dir und mir. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, wir schauen jetzt auf zu dir. Du bist der Allgegenwärtige. Wir haben dich im Glauben erlebt. Du bist der Herr unseres Lebens geworden. Wir danken dir, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen, die du baust, die du versorgst, die du leitest und die du letztendlich durch alle Situationen führst zum Ziel hin. Wir danken dir, Herr, auch mitten in Schwierigkeiten. Wir danken dir, wenn diese Schwierigkeiten noch stärker werden sollten, dass nichts deine Gemeinde uns überwältigen wird. Auch all die Mächte, die wirksam sind, der Zeitgeist und die Dinge, die das Verhalten der Menschen heute prägt. Herr, du bist es, der Anfänger und Vollender bist, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Danke, danke dafür. Amen.